Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Nichts ist von Beginn an böse. So beginnt die erste Serie aus dem Herr-der-Ringe-Universum, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und 6 Wochen später heißt es nun Bilanz ziehen und damit herzlich willkommen zu einem Abgebinged-Spezial. Und ja, ich bin weder der Stu noch der Thomas, aber begrüße euch trotzdem herzlich. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch an mich erinnert. Ich bin jedenfalls der Dom. Es ist schon eine ganze Weile, dass ich hier zu hören war. Aber jemand anderes ist hier auch noch zu hören, den ihr vielleicht aus dem einen oder anderen Thekencast kennen könntet, nämlich der Max. Hi.
Hi, Dominik. Freue mich, hier zu sein.
Ja, lang ist es her, dass ich hier beim Movie Break mein Köpfchen rausgestreckt habe. Ich glaube, also wir waren gerade schon im Vorgespräch am Überlegen, ich glaube, es ist wirklich der Recap-Cast zu The Mandalorian Staffel 2 gewesen, wo man mich das letzte Mal gehört hat, also vor 2 Jahren. Mhm. Du bist ja im Thekencast so ein bisschen verwurzelt hier, glaube ich, ne?
Genau, also ich bin jetzt aktuell im Thekencast quasi, ja, Mitglied, Stammmitglied geworden und ist aber für mich das erste Mal abgebinged. Also für mich eine Premiere über eine Serie.
Ja, früher oder später. Früher oder später ist jeder fällig. Ja, und deswegen haben wir jetzt hier auch so ein bisschen das Format gekapert, als so zwei Tolkien-Cracks hier mehr oder weniger. Und es ist ja durchaus notwendig, über diese Serie zu sprechen. Sie hat ja im Vorfeld auch einiges an Wind abbekommen, von beiden Seiten, sag ich mal. Bevor wir da jetzt aber zu kommen, vielleicht mal so, um auch die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen abzuholen, wo wir herkommen. Magst du mal sagen, wie du zum Franchise stehst und wie du überhaupt dazu gekommen bist?
Also, ich bin großer Herr-der-Ringe-Fan. Ich habe in meiner Kindheit, Jugend den Hobbit gelesen und dann den Herr-der-Ringe gleich drangehängt und dann das Silmarillion gelesen, also die Vorgeschichte dazu. Und bin einfach ein großer Fantasy-Fan und ein großer Herr-der-Ringe-Fan und hatte dann auch, ich sag mal, in meiner Pubertät dann die Phase, wo ich dann auch ein Elbisch-Wörterbuch und was weiß ich was hatte. und als dann die Herr-der-Ringe-Filme waren, war ich sowas von hooked. Und das war, sehr zentral in meinem Leben, in Anführungszeichen. Das hat dann, Gott sei Dank, alles schön nachgelassen. Und heute stehe ich einfach als, ich sag mal, normaler Fan der Bücher und Fan der Vorlage. Und dementsprechend war ich mit großen Erwartungen in diese Serie gegangen, zumal sie das größte Budget hatte. Oder es hieß, es hätte das größte Budget, das eine Serie bis dato hatte.
Ja, es ist wirklich, also es ist, glaube ich, nicht nur das größte Serienprojekt, sondern wirklich größte Projekt, sowohl was Film als auch Serie angeht. Also das Budget der ersten Staffel soll ja bei $465 Millionen gelegen haben und pro Folge immer so 60-70. Und man muss sich vorstellen, eine Episode kostet hier wirklich so viel wie die komplette erste Staffel Game of Thrones. Das sind natürlich schon Ausmaße und Amazon hat ja allein schon für die Rechte allein $250 Millionen auf den Tisch gelegt. 1,2 Milliarden werden die restlichen 4 Staffeln, die ja geplant sind, veranschlagen voraussichtlich. Das sind natürlich gewaltige Ausmaße. Ja. Und die wecken für gewöhnlich gewaltige Erwartungen. Also ich bin da auch nicht von gefeit. Also kurz zu mir, bei mir kam das so in der Jugendzeit auf. Also ich war zuerst so eher auf dem Harry Potter Trip und Herr der Ringe ploppte dann ja auch zu dem Zeitpunkt auf und hat mich dann ehrlich gesagt eher so ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, oh, also Harry Potter ist doch viel toller und warum interessieren sich jetzt alle für diesen blöden Haarfuß-Quatsch da aus Neuseeland? Und dann habe ich mir, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir irgendwie mit 10 oder 12 oder so, habe ich mir den Hobbit aus der Stadtbücherei geliehen und den habe ich, glaube ich, in 3 Tagen gelesen. Dann habe ich auf einer sehr langen Urlaubsreise also oft, ich bin einer der wenigen Menschen, der tatsächlich beim Autofahren, also natürlich hinten, lesen kann. Mhm. Und da habe ich dann die Gefährten gelesen. Und ich weiß noch, dass ich dann, also genau, das war im Sommer 2002. Und das war irgendwo in Norddeutschland, ich weiß nicht mehr genau wo. Und da war dann tatsächlich ein Kino in der Region, wo tatsächlich noch die Gefährten gezeigt wurde.
Ah.
Also im August muss man sich vorstellen, dass also heute ist es völlig undenkbar, dass ein Film nach acht Monate nach Release immer noch im Kino gezeigt wird. Mhm. Ich hätte ihn da auch sehen können, es hat leider dann nicht hingehauen. Ich weiß nicht mehr, vielleicht habe ich mich auch zu sehr daneben genommen als kleines Scheißkind. Und dann habe ich ihn aber tatsächlich ich habe ihn zum Geburtstag bekommen, die Gefährten. Das war meine allererste DVD und die habe ich dann damals mit einem besten Freund geguckt und wir waren also wirklich völlig, völlig geflasht. Ja. Also das ist womöglich immer noch eine der prägendsten Erstsichtungen, die ich jemals erlebt habe. Das werde ich nie vergessen, wirklich. Das und also da hatte ich ja schon, wie gesagt, den ersten Band gelesen. Die beiden anderen habe ich dann noch schnell nachgeholt. Ich habe als Kind deutlich mehr gelesen. Ja, und seitdem war ich dann da drin. Ich habe dann, ich glaube, im selben Jahr zu Weihnachten habe ich dann so einen Schuber bekommen, wo dann das Silmarillion drin war. Hier Buch der verschollenen Geschichten und noch irgendwas. Nachrichten aus Mittelerde habe ich dann noch gelesen. Also ich bin da richtig tief reingezogen worden. Und ja, also mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so drin. Ich habe mich jetzt aber tatsächlich auch für die Serie da wieder mehr reingegraben. Ich habe mir jetzt auch das Silmarillion als Hörbuch zugelegt. Weil man muss sagen, ich weiß, Silmarillion hast du auch gelesen?
Ja, ja.
Ist schon nicht einfach, ne?
Nee, also man muss dazu sagen, ja, Hobbit ist eine schöne Kindergeschichte, Herr der Ringe ist so ein Epos, aber eben auch spannend geschrieben. Und man muss halt für alle da draußen sagen, dass Silmarillion ist wie eine Bibel. In Anführungszeichen, sage ich mal, es begab sich das. Zu dieser Zeit war der und der dort und dort unterwegs und dies und jenes passierte. Also das ist sehr, ja, nicht groß mitreißend und sehr beschreibend geschrieben. Also das ist eine ganz andere Hausnummer. Und aber witzig, was ich kurz anmerken wollte, war übrigens auch meine erste DVD, Herr der Ringe, die Special Extended Edition. Und
Die hatte ich damals nicht. Ich hatte nur die Kinofassung und da war dann irgendwie so eine Werbung für die Special Extended Edition. Dachte ich mir auch so, ah ja, toll, ich habe jetzt die Version, ich feiere die total und dann, da wird dann Werbung gemacht für die noch geilere.
Ja, also für mich waren das immer die zwei Highlights in den Jahren danach. Immer der eine Tag, an dem die Special Extended Edition noch rauskam und der Tag, an dem dann der nächste Film in die Kinos kam. Es war rot markiert im Kalender.
Ja, das lag dann auch damals nicht weit auseinander, ne? Das kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Ich glaube, die zwei Türme kamen dann auch erst so im Sommer 2003 oder so. Also nee, bestimmt nee, Winter, so 7, 8 Monate.
Ah, ganzes Jahr. Ja? Das war das absolute Weihnachtsgeschäft. Die sind alle im Dezember erschienen. Einer nach dem anderen. 2001, glaube ich, 2002 und 2003.
Ja, das natürlich nur.
Oder 2002, der, 2004. Bin mir nicht ganz sicher, aber in drei aufeinanderfolgenden Jahren und immer zum Weihnachtsgeschäft kamen sie in die Kinos. Und ich glaube, die Special Extended
Edition auf jeden Fall.
Kurz davor im September oder Oktober oder sowas schon mal zum Anheizen.
Ja, die, ich weiß nicht, ich glaube, die Kinofassung, die kam jeweils immer im Sommer und die Extended Version dann irgendwie im November und war dann halt der ultimative Teaser. Ne?
Ja, genau.
Ja, und zu der Jackson-Trilogie muss man eigentlich nichts großartig sagen. Es sind Meisterwerke.
Ja.
Mit dem Hobbit ist es ein bisschen schwieriger, wobei ich nicht jemand bin, der den Hobbit völlig verteufelt.
Dito, geht mir genauso. Und da sehe ich mich auch eigentlich immer in einer Rolle des Verteidigens. Und ich habe auch immer eher das Gefühl gehabt, klar, Filme müssen die Sachen komprimieren und hatte aber als großer Herr-der-Ringe-Fan eben immer den Wunsch, dass es sehr ausführlich ist. Habe mich deswegen immer über die Special Extended Editions gefreut, wo nur mal eine Dreiviertelstunde mehr war. Und dann war es so, dass ich auch bei der Gleiches auch für die Hobbits, wo ich auch immer noch mehr haben wollte, noch mehr Leinwand, noch mehr Film, noch mehr Material, das man sich anschauen und genießen kann. Und dementsprechend, dieses Gefühl ist auch so da gewesen, als es jetzt eben wieder nach Mittelerde gegangen ist. Und
ja.
Es hat sich nicht bestätigt.
Ja, es ist halt, ich meine, die Erwartung ist halt nur mal turmhoch gewesen, ja. Und Amazon hat da ja auch direkt, ich weiß gar nicht, hast du das eigentlich mitbekommen, warum ausgerechnet dann Amazon 2017 den Zuschlag bekam von der Tolkien Estate und den Erben?
Nein, nein.
Also es war gar nicht mal so, dass Amazon mehr geboten hätte als die anderen, und es waren immerhin eine Viertelmilliarde, ne? Mhm. Es ist ganz einfach so, dass die Tolkien-Erben halt bemerkt haben, im Gegensatz zu Netflix oder HBO, also die haben wirklich alle Schlange gestanden und auch verschiedenste Pitches vorgelegt. Unter anderem soll sogar Anthony McCarten, hatte ich jetzt in einem Hollywood Reporter Artikel gelesen, Anthony McCarten, das ist hier der Autor von Imitation Game, glaube ich, mhm, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder nee, Quatsch, die dunkelste Stunde. Der jetzt auch gefühlt eigentlich nur noch Biopics in Hollywood schreibt. Der hat eben hier Two Popes, alles Mögliche, egal. Aber Amazon hat sich letzten Endes durchgesetzt, ja, weil sie halt auch ein Versandhaus sind und das die Buchverkäufe ankurbeln könnte. Ne? Mhm. Mhm. Das war die Rechnung dahinter. Also
ist jetzt ja auch gerade eine Edition der Herr der Ringe, meine ich, rausgekommen, wo auch das Design sehr ähnlich an den Film erinnert. Wenn ich das richtig sehe, in manchen Werbungen. Also wo schon das Cover ja so ähnlich aussieht. Oder sogar ja, eine Anlehnung daran. Das ist echt erstaunlich. Aber das ergibt Sinn. Ja.
Ja, was wiederum dann weniger Sinn ergibt, das hatte ich jetzt auch gesehen. Klett Cotta hat jetzt eine Ausgabe vom Herr der Ringe rausgebracht mit Motiven aus dieser Serie, wo ich mir dann denke, was soll das?
Ja, ja. Darauf spiele ich an. Ich war mir nämlich jetzt gerade nicht sicher, weil es in meinen Gedanken war ich mir eigentlich hundertprozentig sicher. Aber dann dachte ich mir, es ergibt keinen Sinn. Schön, dass du es sagst. Und dann, deswegen habe ich das jetzt gerade zurückgenommen und gesagt, das ist nur eine Anlehnung. Aber es sind schon echt Motive aus den Ringen der Macht, die da für den Herr der Ringe stehen, oder?
Ja, schon. Und die irgendwie, ich meine, die Handlung ist mal eben so 6000 Jahre vorher. Aber, ja.
Gut, wollen wir starten?
Ja, ich würde sagen, damit starten wir dann auch tatsächlich.
Ja.
Was man hier nochmal anmerken kann, das hier ist, wie man es von Abgebinged kennt oder auch von Recaps, ein reines Spoiler-Format. Also nochmal für euch da draußen als Warnung. Mhm. Wir machen jetzt hier einen Cut und werden dann ja eiskalt eigentlich alles spoilern, was die erste Staffel beinhaltet hat. Das heißt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt und darüber nichts wissen wollt, völlig unbefleckt vielleicht jetzt noch an die Serie rangehen wollt, wo sich der ganze Staub darum verzogen hat, dann macht hier besser aus und guckt die Serie und hört dann unseren Podcast weiter, ganz wichtig.
Genau. Und hinzufügen muss man noch, das ist ja alles eingebettet in eine größere Handlung, die man quasi aus der Vorlage kennt. Wir werden auch wahrscheinlich ein bisschen darüber mitsprechen. Also wir vermuten,
ja.
Also es gibt ja gewisse Dinge, die eigentlich klar sind, dass sie passieren werden im Verlauf der Serie. Aber wir werden das sicherlich auch kurz anschneiden. Ich werde vielleicht dann nochmal Spoiler dazu sagen, sollte es so sein, aber also dass es vielleicht jetzt was Größeres ist, wenn es darauf kommt, aber das auch nochmal kurz eine Warnung hinsichtlich ja, der Lore sozusagen, die dahinter noch steht.
Ja, wie geht man das an? Also erstmal, ich meine, als es damals angekündigt wurde, was war so deine Reaktion, als du gehört hast, dass es eigentlich um das zweite Zeitalter gehen soll?
Tatsächlich war ich insofern, also ich habe mir selbst gesagt, ich will ja zum Beispiel, dass das Silmarillion auch verfilmt wird. Ja, da gibt es einfach bombastisch viel Material, unglaublich tolle Helden und Geschichten, die man da sozusagen hervorbringen, also die da hervorkommen und die man sozusagen verfilmen könnte. Und dementsprechend war für mich so, okay, dann machen sie jetzt das zweite Zeitalter, verstehe ich. Es gibt Personen, die im zweiten Zeitalter vorkommen, die in den Filmen vorkamen. Da kann man direkt eine Brücke schlagen. Man kann sozusagen mehr Publikum mit ins Boot holen. um dann sozusagen noch den Schritt weiterzugehen und vielleicht irgendwann das Silmarillion zu verfilmen. Das war mein Gedanke, als ich hörte, es wird das zweite Zeitalter, was jetzt nicht eben, muss man dazu sagen, das Silmarillion spielt noch vor dem zweiten Zeitalter. Und das zweite Zeitalter selber ist sozusagen etwas, was ja in Anführungszeichen fast stiefmütterlich behandelt wurde, weil das sozusagen ja, man sagt immer, das Material sind eigentlich die Anhänge aus dem Herr der Ringe, die hier verfilmt werden. Das heißt, es ist viel Freiraum, aber es gibt doch eine Kernhandlung, eben die Ringe der Macht unter anderem. Und die war eigentlich auch spannend. Und da gab es dann auch, also ich habe mich selber dann nochmal auch belesen, was das alles beinhaltet. Und dann war ich eigentlich schon wieder hooked, weil ich mir dachte, ja, das kann wirklich
geil werden.
Ja. Und als dann die ersten Bilder im Trailer kamen und ich gesehen habe und sie haben so viel Geld in die Hand genommen und die Bilder waren auch bombastisch, war es für mich, yes, das muss toll werden.
Ja, in der Theorie, auf dem Papier klang es ja auch wirklich toll, das muss man ja sagen. Ich muss allerdings zugeben, dass mich der erste Teaser, der ja damals, ich glaube, beim Super Bowl wurde der gezeigt, so im Februar. Mhm. Die Reaktionen auf den, die waren ja schon kontrovers, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ich war auch tatsächlich relativ unterwältigt von dem ersten Teaser, muss ich zugeben.
Okay, dann weiß ich, kann es jetzt nicht genau sagen, ob ich den ersten Teaser oder halt den späteren Trailer meine. Kann ich mich nicht mehr festlegen.
Leider. Ja, es gab ja mehrere Trailer, wobei das war auch so seltsam. Sie haben, glaube ich, irgendwie drei Trailer rausgebracht, die sie alle irgendwie Main-Teaser genannt haben oder so, ganz, ganz merkwürdig. Ja, und der letzte, der war echt furchtbar. Also der hatte Musik, wo du dir echt dachtest, bewerben sie jetzt hier Twilight oder Herr der Ringe. Also okay. Das war gar nix.
Aber ich fand schon, davor gab es noch, glaube ich, einfach so ein paar Bilder, die gezeigt wurden irgendwie. Und da hatte ich schon das Gefühl, yes, das ist so eine bombastische Requisite. Das sieht schon wieder so edel aus und so klein und detailreich, wie es von den Peter Jackson-Filmen gewohnt war. Weswegen ich mir dachte, yes, also das war so, das glaube ich, hat mich auch nochmal, schon die allerersten Andeutungen waren so für mich, ja, so soll es sein. Und deswegen war ich dem sehr positiv gegenüber, mit hoher Vorfreude.
Tatsächlich dann bis zum Schluss dann wirklich warst du dem positiv so gestimmt?
Ja, also ich habe die Trailer gesehen und dachte mir, okay, da fliegt irgendein Komet rum, keine Ahnung, was das sein soll. Die werden schon was draus machen, aber wenn es gut eingebettet ist, und so sehe ich das immer noch, man kann Zeug dazu erfinden und machen, wie man will, wenn es gut klappt und passt, bin ich dabei.
Ja, sie müssen, du hast es ja gerade eben schon mal angeschnitten hier mit, dass das zweite Zeitalter so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Mhm. Auch was das Silmarillion angeht. Man muss ja sagen, das Silmarillion, das ist ja so gesehen eigentlich keine wirklich durchgehende Geschichte. Ich meine, das Ganze ist ja auch Christopher Tolkien hat es nach dem Tod seines Vaters veröffentlicht und es basiert ja größtenteils auf irgendwie losen Notizen, die auch teilweise sich inhaltlich auch mal gern widersprechen und so weiter. Und die Krux an der ganzen Serie ist jetzt halt,
genau,
Amazon hat sich die Rechte an der Herr der Ringe gesichert, an den Anhängen zum Herr der Ringe, die die meisten gar nicht kennen, die werden heutzutage gern als viertes Buch vermarktet und eben am Hobbit, aber nicht am Silmarillion. Und ich muss sagen, das war hier dann, als die Serie anfing, für mich der große erste Pferdefuß, weil also vor allem diesen Prolog, wo sie ja eindeutig in Richtung Peter Jackson mitschielen,
also,
da hat es sich bemerkbar gemacht, dass sie halt nicht die Rechte an dem haben, was sie ja eigentlich erzählen wollen, ne?
Richtig. Aber, also, sie schielen konsequent Richter Peter Jackson. Was auch schon eigentlich zu der klaren Frage kommt, ist das eigentlich ein Prequel, was wir da sehen? Oder ist es was Eigenständiges, anderes? Und wie soll man das interpretieren, wenn es kein Prequel ist? Und ich finde, das bleibt uns das immer noch schuldig, die Frage also zu beantworten.
Es will ja kein Prequel sein. Das haben sie tatsächlich aber auch relativ früh vor dem Release dann erst so wirklich nach außen kommuniziert. Und man muss ja wissen, Peter Jackson sollte ja ursprünglich involviert sein. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast.
Das habe ich, ja.
Also die haben ihn ja geghostet. Ne? Also er hat irgendwie gesagt, also die sind auf ihn zugekommen und er hat gesagt so, ja, lass mal ein paar Drehbücher rüberwachsen. Aber da gab's noch keine. Dann hat er nie wieder von ihnen gehört. Und ich muss sagen, gerade was das, du hast ja auch schon so irgendwie im Detail das Design zum Beispiel angesprochen. Es macht sich bei der Serie, finde ich, tatsächlich bemerkbar, dass es ursprünglich mal als Prequel angedacht war. Und man hier auch teilweise dieselben, also hier zum Beispiel John Howe, der sowohl bei der ersten ganz als genau. auch bei der Hobbit-Trilogie als Produktionsdesigner involviert war, dass der hier auch angeheuert worden ist, ne?
Ja, genau. Und also der halt fürs Design verantwortlich ist und dementsprechend ist das Design so ähnlich beziehungsweise gleich. Ich finde, ein gutes Beispiel ist der Balrog. Der gezeigt wird. Ich selber habe in meiner Jugend auch mal einen Balrog gemalt. Für mich selber.
Wow, geil.
Ja, halt einfach so. Der sieht ganz anders aus. Also im Buch beschrieben ist er halt mal als auch mit menschlicher Gestalt und was weiß ich was. Und dann kommt dieses gehörnte Feuermonster, also klar auch mit Feuer und Schatten und allem, aber man kann ihn auch sich eigentlich anders vorstellen. Und dann kommt die Interpretation aus dem Herr der Ringe und wir haben hier in der Vorgeschichte die exakte Interpretation aus dem Herr der Ringe, die da wieder übernommen wurde. Und wie ein Balrog aussieht, das finde ich, kann man frei interpretieren. Oder gibt einfach mehr Freiheiten als dieses eine Bild, was da im Herr der Ringe genommen wurde. Und hier in der Serie machen sie genau das Gleiche. Und das ist für mich so die Krux. Sie nehmen eben genau das gleiche Design und da ist einfach der Gedanke, dass es ein Prequel ist, liegt für mich so nahe. Also das fühlt sich auch so an. Da können sie noch sagen, dass es nicht ist. Für mich ist es so.
Ja.
Ist schwierig.
Ja, also was du halt merkst, dass sie auf halber Strecke da irgendwie den Plan geändert haben. Also sie wollten ja erst Peter Jackson mit im Boot haben und dann haben sie wahrscheinlich gemerkt, boah, wenn wir uns an den Filmen messen, insbesondere an der ersten Trilogie, das können wir eigentlich nur verlieren. Und das war eigentlich auch so meine Hoffnung, dass die Serie, also nicht, dass die sich völlig emanzipiert, sondern dass sie irgendwie einen eigenen Spin, einen eigenen Zugang irgendwie findet im Geiste Tolkiens. Und wie soll man das sagen? Im Geiste Tolkiens. Also, das ist jetzt so die Frage. Und die stelle ich mir auch tatsächlich insbesondere, also die habe ich mir während der ganzen ersten Staffel gestellt und stelle sie mir immer noch. Wer ist jetzt eigentlich die Zielgruppe für diese Serie?
Also, es ist so viel Menschen wie möglich. Dementsprechend wird die ganze Sache ab 12 gehalten, oder?
Ja, obwohl man über ab 12, also die, ja gut, die FSK finde ich diskutabel, aber da kommen wir später zu.
Genau,
ja.
Aber also, ich meine, also wer eine Milliarde ausgibt, versucht so viel wie möglich ins Boot. Dementsprechend ist sicherlich so, dass sie versuchen, alle Menschen, die Herr der Ringe-Reihe gemocht haben, da das die erfolgreichsten Filme an den Kinokassen waren, war das auch genau die Zielgruppe, eigentlich einfach so breit wie möglich alles ins Boot zu holen. Und dementsprechend ist es ihnen auch egal, wenn sie sozusagen den einen oder anderen Herr der Ringe-Fan von Kopf stoßen, der vielleicht sich bisschen mehr darüber hinaus über diese Welt und die Sachen Gedanken gemacht hat, als der, ich sag mal, Otto-Normal-Konsument.
Ja, also dass sie, also ich meine, das kann ich ja nachvollziehen, dass sie eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen wollen, weil es ist nun mal wirklich, es ist immer ein scheiß teures Projekt.
Ja.
Und das ist eine der größten Marken, die eigentlich so existieren. Also IPs dann eigentlich schon. Und also es ist vollkommen nachvollziehbar für mich. Aber so, also wenn du dann jetzt die Serie guckst, weil es, also ich meine, gut, es gibt die wirklich harten Tolkien-Nerds, die sich wahrscheinlich aufregen über jede Kleinigkeit, die nicht stimmig mit dem Kanon und der Lore ist. Mhm. Dann hast du diejenigen, die die Filme mochten. Dann hast du wiederum welche, die eventuell komplett neu einsteigen. Mhm. Also, warum auch immer es Leute gibt, die unter einem Stein gelebt haben in den letzten 20 Jahren. Mag's ja auch geben. Ja, ja, und dann, also da ist halt die Frage, und also ich überlege schon die ganze Zeit hin und her, sie versuchen irgendwie alle auf einmal anzusprechen, dann aber zugleich irgendwo auch noch so, sag ich mal, das Game of Thrones in Anführungsstrichen geschädigte Publikum einzusacken oder einzufangen.
Ja.
Und ja, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, was da so am Ende rauskommt, weil gerade was so den Aspekt angeht, also das Game of Thrones in den letzten Jahren, was High Fantasy angeht, das einfach auch irgendwie abgelöst hat so ein bisschen in der Popkultur. Ich weiß nicht, ob sie sich damit unbedingt einen Gefallen getan haben, beziehungsweise da wirkt es dann von der Zielgruppe merkwürdig, auch von der, also was so die Tonalität angeht, wirkt es irgendwie ziellos und zerfahren, ist mein Eindruck, oder wie siehst du das? Ja,
absolut. Und das, also ich komme da auf ganz viele Probleme zu sprechen. Also du hast gerade vieles angeschnitten. Und ich würde mal sagen, Game of Thrones hat sicherlich im Serien, im Serienbereich halt Maßstäbe gesetzt, woran sich jetzt auch diese Serie ein Stück weit messen muss.
Ja.
Wobei ich halt ganz klar sagen würde, dass die Trilogie davon unangetastet bleibt. Also die Trilogie ist noch immer, und ich würde behaupten, also ich behaupte es hiermit, eine Herr der Ringe-Serie wird nicht an Game of Thrones, zumindest die ersten Staffeln, rankommen. Und ein Game of Thrones-Film würde nicht an den Herr der Ringe rankommen. Und da kommen wir, glaube ich, eigentlich jetzt auch zu ganz vielen Aspekten, woran diese Serie massiv krankt. Also die Herr der Ringe-Serie. Und wenn wir jetzt schon beim Game of Thrones-Vergleich sind, woran liegt das, dass man sagt, dass es da so große Probleme und Unterschiede gibt? Game of Thrones war halt einfach eine Serie mit komplexen Figuren.
Ja, das ist ein guter Andockpunkt.
Nehmen wir das einfach mal als allererstes.
Ja, und das ist eines der Kernprobleme. Ja.
Genau. Und es gibt halt, also das ist für mich eine der Haupterkenntnisse, und jetzt hauen wir die gleich mal zum Anfang raus. Der Herr der Ringe spielt in einer Schwarz-Weiß-Welt. Tat er schon immer. In der sozusagen es die bösen Orks gibt und die guten Menschen, beziehungsweise Elben und Zwerge oder wer auch immer. Aber man weiß eigentlich immer, auf welcher Seite sie sich befinden, ein Stück weit. Und dann gibt es vielleicht ein, zwei interessante Charaktere wie Gollum oder Boromir vielleicht. Aber sonst ist bei jedem eigentlich alles klar. Und das ist für eine Serie, die sozusagen es nicht schafft. Also das könnte man jetzt ja machen. Man macht eine die Ringe der Macht als Serie, wo man versucht, sich davon zu lösen, von dieser Schwarz-Weiß-Welt, sage ich mal. Aber das schafft die Serie nicht. Also es macht sie definitiv nicht in der ersten Staffel meines Erachtens. Beziehungsweise wenn, dann nur oberflächlich. Und also wir können gleich über die Beispiele reden. Aber das ist für mich das Hauptproblem, dass eine Serie eben von komplexen Figuren, von einer Entwicklung der Figuren, der Charaktere lebt und ein Schwarz-Weiß-Universum da nicht funktioniert und davon zu viel auch in dieser Serie ist.
Ja, Entwicklung, da sprichst du einen der Kernaspekte mit an, wie ich finde, weil wir haben ja als Hauptfigur, also, ja gut, das ist halt auch wieder die Frage, die man in den Raum stellen kann. Ist Galadriel, also gespielt von Moffat Clark, die junge Galadriel, ist die wirklich die Hauptfigur, beziehungsweise ist es problematisch, dass sie die Hauptfigur ist?
Ja und ja.
Ja, definitiv. Also,
für mich ist sie, wenn wir eine Hauptperson raussuchen müssen, ist sie für mich die Hauptperson. Auch diese Serie beginnt mit vielen Personen, mit vielen verschiedenen Handlungssträngen. Eigentlich fünf, kann man sagen, so ungefähr. Und dort ist, finde ich, Galadriel die prominenteste oder die wichtigste, weil sie halt auch die Erzählerin ist, die von Anfang an uns mit dem Prolog sozusagen begrüßt. Und was war die Frage, ist sie das? Und zweitens, ist das problematisch? Ja, es ist problematisch, weil sie eine Elbin ist, was jetzt per se ja, so und so sein kann, aber Elben werden eben als sehr idealisierte Lebensformen immer und überall ein Stück weit dargestellt. Und so lernen wir eigentlich eine Galadriel kennen, die quasi aus ihrer Wut heraus einen Rachefeldzug gegen Sauron durchführt, was wir nachvollziehen können. Und wir uns mit ihr identifizieren wollen. Und das glückt, finde ich, nicht so sehr, weil sie eine Elbin ist, wie es mit anderen, ich sag mal, verletzlicheren, menschlicheren Personen glücken könnte.
Ja, es ist, also ich würde so sagen, also dass Elben unnahbar sind, das ist ja nicht ungewöhnlich. Richtig. Also das hast du selbst bei Peter Jackson gehabt.
Ja.
Das ist nun mal einfach durch die Vorlage bedingt. Das Problem ist eher, wie die Serie geschrieben ist, beziehungsweise was die Autoren heutzutage unter einer, sag ich mal, starken weiblichen Hauptfigur verstehen. Und hier bei Galadriel muss ich ganz klar sagen, hier finden sich viele Missverständnisse aus meiner Sicht wieder, wie heutzutage solche Charaktere im Zentrum einer Handlung konzipiert sind. Okay. Weil das große Problem für mich an Galadriel ist, dass, also sie hat einen sehr, sehr starken, ich werde jetzt diesen bösen Ausdruck benutzen, Mary Sue-Vibe. Sie hat ähnliche Charakteristika wie zum Beispiel Rey in der neuen Star Wars Trilogie. Sie hat mich aber vor allem noch mehr tatsächlich an Brie Larson als Captain Marvel erinnert. Leider.
Okay.
Und es ist gar nicht mal so, dass, also dieser Archetypus der starken Frauenfigur, das ist völlig in Ordnung. Also auf dem Papier, wie es dann halt umgesetzt ist. Und hier ist für mich das ganz große Problem. Du hast es ja schon angesprochen. Wir sollen uns damit identifizieren, dass sie eine klare Agenda, fast schon eine Vendetta hat.
Ja.
Ja, um Sauron zu finden und auszumerzen. Wer auch immer sich jetzt damit identifizieren kann. Ich meine, Rache ist ja so ein archaisches Motiv. Das haben wir auch schon bei x-tausend anderen Serien und Figuren gesehen. Das Problem ist nur, sie hat abseits dessen eigentlich keine Persönlichkeit.
Ja. Ja, richtig.
Na?
Und auch die, natürlich ist es ihr großer Bruder, den sie rächen will. Okay.
Ja.
Aber, das ist nur angeschnitten. Das ist oberflächlich. Das ist, es wird am Anfang, natürlich gibt es Szenen von den beiden gemeinsam zusammen und wenn man hört, das ist der Bruder, dann reicht es auch, dass es einfach der Bruder ist, für sich eigentlich, aber es entsteht keine emotionale Bindung, finde ich.
Ja.
Ja. Natürlich ist sie die Heldin und man feiert es, wenn sie einen Troll platt macht oder was weiß ich was. Und das kann sie richtig gut. Und sie ist auch von den Action-Szenen her absoluter Hingucker und macht das grandios. Aber es ist ich versuche es gerade in Worte zu fassen, weswegen man ihr so ein bisschen. Ja, man, ich finde, man
sie ist begegnet unnahbar.
Ihr, genau, sie ist unnahbar und man begegnet ihr so kühl, wie sie selber ist. Sie ist kühl. Sie ist auch von ihr, klar, sie vergießt zwei Tränen, als ihr Bruder stirbt, aber sonst ist sie einfach eine ganz, ganz kühle und wenig warmherzige oder irgendwas Person. Und Humor kennt sie auch nicht, also ja, minimal. Also nichts, wo man so richtig schön anknüpfen kann, finde ich. Also
miterleben kann. Man muss natürlich sagen, also als so die ersten Bilder von Morfydd Clark auftauchten in der Rolle, war ja ziemliche Kritik von wegen, ja, die sieht ja jetzt irgendwie aus wie Xena in Middle-Earth und also hier Galadriel Warrior Princess und so. Da muss man ja sagen, und das ist ja durchaus ein weit verbreitetes Missverständnis, es gibt tatsächlich schon in der Lore eine Grundlage dafür. Also sie haben das nicht irgendwie jetzt völlig aus der Luft gegriffen oder wie hast du das empfunden? Weil die Kritik von vielen ist ja, oh, das ist ja überhaupt nicht die Galadriel, die wir aus den Filmen kennen.
Ja, ist sicherlich ein Vergleich, den man ja automatisch wie immer zieht, aber war für mich okay, weil sie war, ja, im Prinzip ist sie 6000 Jahre jünger.
Ja, ja.
Eigentlich. Und dafür war für mich das total verschmerzbar. Witzigerweise, ich habe es zusammen mit meiner Frau geschaut, die meinte, hey, ist voll schön zu sehen, dass man jetzt mal so ein bisschen merkt, was eigentlich ihr Ansporn ist über all die Jahre.
Oh, ja.
Auch später sozusagen noch immer gegen Sauron zu kämpfen und in Mittelerde zu bleiben, bis Sauron endlich platt gemacht wurde. Oh, Entschuldigung, Spoiler für Herr der Ringe, das muss man auch noch sagen. Herr der Ringe werden wir auch spoilern. Gut.
Ja. Für die zwei Leute, die es nicht gesehen haben, die jetzt zuhören. Ja.
Genau. Nee, ich konnte mich eigentlich ganz gut damit anfreunden. Ich war ein bisschen überrascht, war mir auch nicht mehr bekannt, dass sie da diese, ich sag mal, martialische, kriegerische Natur hat. Und natürlich steht das im Kontrast zu dem Herr der Ringe Verfilmung, aber war für mich okay. War vertretbar.
Also für mich war es so vom von der Idee und vom Konzept her war es für mich okay, wie es dann halt ausgeführt wird. Also zum einen wird sie, hatte ich ja schon gesagt, sie wird halt auf ihre Rache und ihren Rachefeldzug eigentlich fast schon reduziert als Figur. Und zum anderen gibt es halt so, also du hattest schon diesen Kampf mit dem Eistroll oder Schneetroll angesprochen. Das ist halt so eine Szene, wo dir halt wirklich ins Gesicht gedrückt werden muss, dass sie jetzt eine starke, unabhängige Frau ist. Und damit meine ich nicht, dass das ein Problem ist, dass sie eine starke, unabhängige Frau ist, sondern wie das herübergebracht wird. Also diese Szene ist ja wirklich ihre Mitstreiter werden alle als die absoluten Nulpen dargestellt und sie haut diesen Troll in 3 Sekunden alleine um und macht dann vor allem auch noch so eine wirklich posenhafte Bewegung mit ihrem Schwert, wo ich mir so denke, ey komm, das ist doch gerade einfach nur für die Kamera.
Ja.
Also und das kommt bei mir nicht an.
Für die Kamera und auch ganz klar, um den Herr der Ringe-Fan sozusagen mit reinzuholen. Hier gibt's Action, hier werden Monster platt gemacht. Das ist, finde ich, auch immer wieder etwas, was wiederkommt. Denn meines Erachtens wäre viel mehr Platz da gewesen für Intrigen, Drama und politische Fäden oder was weiß ich was. Und die Serie muss aber auch immer wieder Action einbauen, weil es einfach erwartet wird. Es muss immer wieder irgendwas auch platt gemacht werden. Das gibt es im Herr der Ringe konsequent über 3 Filme. Das muss es jetzt hier auch geben.
Also in der Serie gibt es so manche Szenen, wo du dir denkst so, ja, komm, ihr habt doch jetzt, also das Action wirklich wie so ein Füllelement manchmal wirkt. Mhm.
Genau.
Die dann auch tatsächlich, also da können wir da auch zu dem Aspekt kommen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so, ich sag mal, ab Folge 3 habe ich mir echt gedacht, holla, das ist aber ganz schön rabiat hier, was die Gewalt angeht.
Jein. Also, das ist, also, ja, also es war so, da kann man so sagen, man ist ein bisschen Game of Thrones verdorben, dass einem das nicht so aufgestoßen ist. Ich habe es ein bisschen gemerkt, als meine Frau wieder die Decke hochgezogen hat vor die Augen in manchen Szenen, dass da doch sozusagen mehr da ist, oder gibt's ja auch Home Invasion und was weiß ich was Sequenzen, wenn man an die Orks denkt, die dann in diese Häuser eindringen und was weiß ich was. Ja, stimmt. Aber war für mich immer so ein bisschen, das heißt nicht ernstzunehmend, aber es war immer so ein bisschen, ja.
Bemüht?
Genau, bemüht. Ja, schön gesagt, bemüht oder halt immer wieder den Versuch, irgendwo so ein bisschen was einzubauen. Und dann auch ein bisschen Splatter, ein bisschen Brutalität, ein bisschen. Das musste schon auch irgendwie mit rein. Aber gekriegt hat es mich dadurch nicht.
Also. Ja, da hast du halt wieder die Frage der Zielgruppe so ein bisschen, ne? Weil du hast zum einen diesen, vor allem was dann noch so andere Aspekte angeht oder andere Handlungsstränge, eine vergleichsweise seichte Handlung, sage ich jetzt mal, also Stichwort Haarfüße, da kommen wir noch zu, keine Sorge. Und zum anderen hast du dann halt wirklich, also das fiel mir vor allem auf in dieser Szene mit dem Wag in der dritten Folge, dieser Wag, der irgendwie auch eher so, ich fand ihn süß, tatsächlich, muss ich echt sagen. Ich fand ihn wirklich niedlich und dachte mir so, komm mal her, wirklich, also.
Ja, da denke ich mir immer, es muss ja auch eine Entwicklung geben, ne? Also wenn im Herr der Ringe ein krasser Wag um die Ecke kommt, dann müssen die ja früher irgendwie lascher gewesen sein. Die haben die ja weitergezüchtet.
Ja, also man muss ja sagen, also im Hobbit sehen sie ja auch noch mal anders aus als in Herr der Ringe. In Herr der Ringe haben die eher sowas eigentlich so Bärenartiges und irgendwie auch ganz leicht was von einem Büffel oder so. Mhm. Also schon sehr eigenwilliges Design, aber ja gut, das kennt man halt. Sie haben sich auch eindeutig davon beeinflussen lassen und da merkt man auch wieder die Spurenelemente, dass es hier ursprünglich mal wirklich ein Prequel sein sollte. Aber also halt die Gewalt war halt so das, wo ich mir so dachte, das ist jetzt schon. Also klar, es ist jetzt kein Game of Thrones Niveau, also zumindest an der Stelle nicht. Das hatte man da eher zum Beispiel in sowas wie Folge 6, also hier Udun, wo dann ja so wirklich so der erste große Showdown war, falls man das so nennen kann.
Ja.
Genau. Aber also da ist halt auch wieder für mich die Frage, wen das jetzt hier genau ansprechen soll, weil du hast zum einen diesen seichten Hobbit-Quatsch Elementen, die Leute kennen sollen und die dann irgendwie wahrscheinlich auch ein jugendliches Publikum mal anlocken sollen. Und dann halt diese relativ rabiaten Gewaltspitzen. Also ein Kollege hier zum Beispiel jetzt bei dem Podcast, zu dem ich ja auch gehöre, beim Telestammtisch, der hat eine 11-12-jährige Tochter. Und mit der hat er das geguckt und da war dann wirklich, ich glaube, ja, eben die Stelle mit dem Wag, wo er dann wirklich gesagt hat, boah, nee, das guckst du nicht mehr.
Ja.
Und die lass mich das nur eben ergänzen, die absolute Krönung war, die Altersfreigabe für die fünfte Folge Abschiede, wo es unter anderem, also es wird zwar nicht gezeigt, aber einer dieser Südländer, dieser ältere Waldreck, der soll ja einem anderen für einen Blutschwur, soll ja dem ja die Kehle durchschlitzen. Das wird zwar nicht gezeigt, aber das zu suggerieren, ist eigentlich schon genug, um die FSK 12 auszureizen. Mhm. Und genau diese Folge war eine volle Woche lang auf Amazon mit FSK 6 bestückt. Ja.
Ja, aber das ist, also da sieht man auch wieder. Ja, das war die anfängliche Frage, was du gemeint hast. Wen will man damit sozusagen alles, für wen ist das alles gemacht? Und das ist halt, daran krankt die Serie. Sie versucht sozusagen den Herr der Ringe-Seher nicht zu verprellen, dass quasi die finsteren Figuren vorkommen und dass es auch gute Action- und Kampfszenen und sowas gibt. Und auf der anderen Seite versuchen sie so viel wie möglich ins Boot zu holen, dass auch die Kinder in Anführungszeichen angesprochen werden, also ab 12, sage ich mal. Und dann laufen sie da die ganze Zeit so einen Grenzpfad entlang, was es halt auch voll inhomogen macht. Und also, ich habe nichts dagegen, dass einfach mal einen ganzen Film über keine Gewalt vorkommt und dann kommt immer kurz Gewalt vor und die ist dann prägnant oder sehr eindrücklich, weil Gewalt halt auch so sein kann und eigentlich ist. Aber es wirkt tatsächlich so ein bisschen inhomogen alles in allem. Und das hat es bei vielen Aspekten.
Ja, inhomogen ist das Stichwort.
Ja. Genau, und wir waren auch am Anfang hinsichtlich der Person, mit der man sich identifizieren kann und wer eigentlich sozusagen die Hauptperson ist. Und ich finde, dass wir sind von Galadriel dann ja abgekommen oder sind dann weitergekommen. Und ich finde, es gibt halt leider auch keinen anderen, der da in die Bresche springt. Also es gibt da niemanden, der uns quasi klar die Person ist oder der, an dem wir uns orientieren. Und dafür hat auch einfach jede Person, egal in welchem Handlungszweig, dann ein bisschen zu wenig Spielzeit. Tatsächlich, obwohl man das Gefühl hat, dass das ganze Ding eh hätte gestraft werden müssen. Aber dazu kommen wir auch noch, indem man ganze Handlungsstränge meines Erachtens hätte weglassen können.
Ja.
Aber also ganz kurz, Elrond, klar ist der sympathisch, aber er ist genauso ein unnahbarer Elb, auch wenn er sich in seinem Bezug zu den Zwergen schon wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, menschlicher zeigt. Ist ja auch eigentlich ein Halbelb, aber gut. Aber er ist halt so ein glatter Diplomat, sag ich mal. Und die Südländer, tut mir leid, mit denen kann ich mich wirklich nicht identifizieren. Mit den Haarfüßen, die sind grundsätzlich eigentlich vollkommen egal. Ja, und dann gibt's noch Halbrand. Halbrand wäre ja mal eine Möglichkeit gewesen. Hast du einen charismatischen, sympathischen Typen, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Und dann lassen sie da in der 8. Folge die Hose runter und die 8. Folge, das größte Ärgernis dieser ganzen Staffel, sehe ich gerne.
Okay.
Aber alles in allem und dann halt noch Elendil und Isildur und Numenora und alles, aber die haben halt auch einfach zu wenig Screentime, finde ich.
Dass man da so richtig zu wenig Tiefgang.
Das vor auch, allem, ja.
Also, das
bedingt, also so, bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Also ich wollte es nur mal durchgespielt haben, dass eben keine Person so richtig uns eigentlich da richtig mitnimmt. Dann fehlt die emotionale Bindung und schon ist etwas, was eben bei Game of Thrones, die es geschafft haben mit vielen Personen, aber sie haben begonnen mit einer Familie Stark, der wir in der ganzen ersten Staffel mitgefiebert haben, bevor wir dann auch alle anderen Seiten alles noch kennengelernt haben. Aber die haben es geschafft, da eine emotionale Bindung aufzubauen und durch deren Augen auch die Welt kennenzulernen. Und das geht dieser Serie einfach abhanden. Das ist einfach.
Aber sie schielen ja tatsächlich auch damit wieder mit diesen Handlungssträngen, die parallel verlaufen und dann vielleicht auch mal ineinander fließen. Damit schielen sie eindeutig auch herüber zu HBO.
Ja. Und sie schaffen es nicht.
Aber das hängt auch damit zusammen, dass das ganze Worldbuilding auch so ein bisschen schwierig ist. Ich meine, es ist wirklich nicht einfach. Also ich möchte nicht wissen, wie schwierig es ist für Leute, die mit der Materie wirklich nicht vertraut sind. Und da helfen dann auch jetzt die Peter Jackson-Filme gar nicht mal so weiter, weil Mittelerde im zweiten Zeitalter einfach nur mal anders aussieht. Und teilweise auch noch verwüstet ist. Keine Ahnung, also du hattest ja gesagt, du hast die Serie mit deiner Frau geguckt.
Ja.
Die kennt wahrscheinlich auch die Filme.
Ja.
Aber das andere
nicht.
Zeugs drumherum wahrscheinlich nicht.
Genau, ganz genau.
Wie ist die denn, also ihr werdet ja wahrscheinlich irgendwie auch mal drüber diskutiert haben oder so.
Ja.
Wie ist die denn so auf das, oder also wie ist die in die Welt reingekommen? Oder hatte sie das Gefühl, dass das eine zusammenhängende Welt ist?
Die hat mich da sehr bestätigt, also in dieser Inhomogenität von den verschiedenen Aspekten. Also ich finde, also diese Südländer-Geschichte um dieses eine Dorf gefühlt, dieses eine kleine Dorf, was da so also da gibt es ein Dorf, ja. Und dieses Dorf fand sie immer so ein bisschen Xena-artig. Also hat sie immer das Gefühl, da können wir Xena durchreiten. Das fand ich immer ein bisschen fies gegenüber der Requisite, aber sie hat immer gemeint, das ist so ein bisschen, also da geht's verloren. Und dann schaust du auf der anderen Seite Numenor an mit den bombastischsten Bildern und was weiß ich was. Das hat sie auch schon von Anfang an bemängelt. Also sie hat viele Fragen gestellt. Total witzig, sie fand die Haarfüße ihre Lieblinge. Ja, also da frage ich mich, ob die Haarfüße tatsächlich ein Stück weit eine Zielgruppe haben von Menschen, die was Niedliches sehen wollen. Ja, also so, es ist natürlich ein absolutes, der Versuch mit den Hobbits quasi, also an die Hobbits erinnernd, diesen Bezug herzustellen, auch mit dem Herr der Ringe. Und natürlich wären das Personen, mit denen man sich auseinandersetzen könnte. Also Frodo im Herr der Ringe ist ja genau das, was man braucht, eine Identifikationsfigur, mit dem man mitfühlt, der Menschen ähnlich ist, der all das erlebt. Ja, aber tut mir leid, das tut Nori nicht. Nori findet nur einen Meteorenmann. Und der ist vollkommen irrelevant bisher. Das ist so das Problem. Also das ist, und die haben halt auch einfach, die gibt's nicht in dem Anhang. Und wenn es sie also ich habe ja nichts dagegen, dass man was reinbringt, was es nicht gibt, aber da muss es auch einen Sinn erfüllen. Da muss es einem auch helfen. Ja. Und das tut's nicht. Das tut es leider nicht. Es sei denn, es geht darum, um diesen Meteormann da reinzubringen, dass der noch wichtig ist. Aber auch den gibt es so gesehen, in Anführungszeichen, nicht wirklich. Beziehungsweise wissen wir noch nicht ganz genau, wer er ist, aber ja, schwierig.
Ja, es ist, ja gut, das ist jetzt halb spekulatives Terrain.
Richtig.
Aber die Haarfüße, da kann man vielleicht mal zu kommen.
Ja.
Ich muss sagen, als ich das damals gehört habe, also ich glaube, das erste Mal haben sie es ja fallen lassen im Interview mit Vanity Fair. Wo dann irgendwie die Showrunner bestätigt haben, ja, wir werden Hobbits haben, irgendwie Vorfahren der Hobbits Haarfüße. Mhm. Und da dachte ich mir gleich so, warum brauchen wir das jetzt?
Ja.
Weil es gibt, also klar, es gibt im zweiten Zeitalter Haarfüße, aber wenn dann am Ende des zweiten Zeitalters, nicht am Anfang.
Ja.
Gut, es ist natürlich alles, also ich meine, das ist natürlich auch die Krux bei der Serie, es ist alles natürlich sehr komprimiert, das haben sie ja auch schon angekündigt, das kann ich ja auch irgendwo verstehen, weil ganz ehrlich, wenn du diese Handlung wirklich jetzt genauso umsetzen würdest, wie es niedergeschrieben ist, erstens gibt es da teilweise Sprünge von mehreren hundert Jahren, dadurch ändert sich wahrscheinlich alle 10 Minuten deine Hauptfigur. Und hat dann, ja, also das würde ja noch weniger funktionieren. Das kann ich auch irgendwo verstehen. Was ich aber einfach nicht verstehen kann und auch, und das mache ich jetzt am Beispiel der Haarfüße fest, warum sie sagen, dass diese Serie zu Beginn des zweiten Zeitalters spielt, wenn sie hier etliche Elemente haben, die eigentlich zum Ende gehören und auch die Ringe der Macht am Ende des zweiten Zeitalters geschmiedet werden.
Ja, also das ist, da haben sie sich entfernt. Für mich okay. Ich habe, also für mich, solange es chronologisch passt. Ich sag halt, es muss halt sozusagen ineinander stimmig ineinander übergehen. Ja, und da habe ich sozusagen jetzt mit dem Vorkommen der Haarfüße und ob die jetzt Anfang, zweites, Ende, zweites Zeitalter vorkommen, das tangiert mich wenig. Ich frag mich genauso wie du, warum kommen sie überhaupt vor? Und das ist halt so auch alles recycelt. Also schau dir die Bilder an von den Haarfüßen, wenn sie einen Apfel in der Hand halten, dann hast du den Prolog zum The Shire, ein Hobbit mag was wächst so ungefähr, ja. Oder du siehst, oder Nori ist ja auch ein Stück weit wie Frodo, die halt dann auf einmal diese sichere Umgebung verlässt oder halt ihren Clan verlässt und dann in die Welt gehen soll. Das ist halt auch recycelt. Oder dass sie was finden. Ich meine, die Hobbits waren nur relevant, weil sie den Ring gefunden haben, sonst wären die vollkommen irrelevant gewesen. Genauso ist auch sie irrelevant, nur deswegen relevant, weil sie den Meteormann findet wahrscheinlich. Und das ist halt alles so, und dann braucht's das nicht. Also damit, das hätten sie sich einen Riesengefallen getan. Eine Szene, wo man mal sieht, dass es die auch gibt, also dass es eine Vorgeschichte gibt, wir sind in der Welt, wo mal später Hobbits entstehen, es gibt auch Haarfüße und die kommen einmal kurz vor. Und das hätte gelangt. Und das war auch das, was ich mir dachte, als ich davon hörte. Ja, dem werden sie jetzt nicht so viel Raum einräumen, weil wozu? Und dann haben sie das gemacht und das war halt eine bittere Enttäuschung. Insofern, als dass es halt wirklich irrelevant ist und wirklich nicht
es ist, der es Handlung. Ist halt,
also, es ist super, super, super schwer, sich damit anzufreunden, wenn es eigentlich keinen Zweck erfüllt. Bis jetzt.
Also für mich ist es halt, also ich habe dieses Interview mit den beiden Showrunnern gelesen, wo sie einfach nur sagen, ja, wir haben Hobbits drin, beziehungsweise Haarfüße, weil sonst fühlt es sich ja nicht nach Mittelerde an.
Ah.
Und so fühlt es sich dann aber jetzt eben in der Serie an. Die sind halt einfach da, um da zu sein.
Ja, als Haupthandlungsstrang für 8 Folgen. Und das ist eine Katastrophe.
Ein Haupthandlungsstrang, der vor allem
da ist.
nicht nur da ist, sondern er tritt ja auch wirklich auf der Stelle.
Ja.
Seit Folge 2. Es ist mir auch wirklich aufgefallen, es passiert eigentlich immer dasselbe.
Ja, bis Eminem vorkommt. Großartig.
In Folge 5.
Ja, genau. Ja, genau. Großartiger ja. Eminem, großartiger Bösewicht. Hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass das Sauron wäre, als ich ihn im Trailer gesehen hatte. Ja. Nee, kommt einfach aus Runen. Mit Runen kann man ja machen, was man will, wenn man keine Infos zu hat. Und ja, wird halt weggeblasen vom Meteorenmann. Und sie sind eigentlich auch nur dafür da, um zu sagen, dass er ein Istari ist und nicht Sauron. Für diesen
Plot-Device.
Ja, genau. Und für diesen ganz wichtigen. Das war ja, also da haben sie uns ja in die Irre geführt in der 8. Folge, dass sie sagen, dass er Sauron ist. Grandios. Also das, vielleicht ist das die Hauptaufgabe gewesen, dieses ganzen Haarfußplots, dass wir die ganze Zeit uns überlegen, nein, nicht Heilbrand ist Sauron, der Meteormann ist Sauron. Und wenn das der Fall wäre, wenn das der Fall wäre, so schwach, so dramatisch.
Aber da merkst du auch ganz deutlich, wo J.D. Payne und Patrick McKay herkommen, ne? Okay. Ich weiß nicht, hast du mitgekriegt, was die vorher gemacht haben?
Nee, sag's mir.
Die sind unter anderem Ghostwriter oder Drehbuchdoktoren gewesen bei Star Trek Beyond. Mhm. Und wenn du überlegst, wer hat Star Trek produziert? J.J. Abrams.
Ah, okay.
Und was ist das, was sie mit Heilbrand und mit dem Fremden machen? Mystery Box. Das, wofür J.J. Abrams berühmt-berüchtigt ist, ob du es jetzt bei Star Wars hast, ob du es bei Lost hast, ob du es bei Serien wie Westworld hast. Und das kommt hier ganz klar rein. Ich hatte jetzt auch sogar noch in einem anderen Interview gelesen, was jetzt zuletzt erschienen ist, wo die Showrunner wirklich gesagt haben, dass mehr oder weniger J.J. Abrams bei Amazon wohl auch in Anführungsstrichen ein gutes Wort für sie eingelegt hat. Mhm. Also haben wir das wohl wirklich dem guten alten J.J. zu verdanken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Finale, also die 8. Folge, die hat mich in vielerlei Hinsicht tatsächlich auch an Star Wars Episode 9 erinnert.
Ja, genau. Also das ist also darf ich kurz runterbrechen, warum ich dieses Finale aus verschiedensten
Gründen. Ja, hau raus.
Okay, also pass auf. Erst einmal die Aufklärung Heilbrand. Heilbrand, klar. Man denkt sich die ganze Zeit, wo ist Sauron? Und wenn Sauron dabei ist, wer könnte er sein? Also wenn Sauron tatsächlich schon da sein soll, denn Sauron konnte zu der Zeit ja seine Form und Aussehen verändern, den Menschen wohlgefallen. Und ich hatte mich immer darauf gefreut, wie es sein würde, wenn Sauron unter den Elben lebt und mit ihnen zusammen die Ringe schmiedet. Denn Sauron ist in der Vorlage bekannt als Anatar, Herr der Geschenke, der sich sozusagen bei den Elben einschleimt oder den Geschenke macht. Und dann erleben wir Heilbrand und er sagt in einem Halbsatz, seht es als ein Geschenk. Und das war für mich ein Stich. Also dieser Satz mit einem halben Satz wird eine Kernhandlung der Vorlage missbraucht. Man kann es nicht anders sagen. Das ist so spannend für mich gewesen, als ich mich darauf, als ich das sehen wollte und dachte, ich wüsste, was da kommt, dachte ich mir, das wird so gut zu erleben, wie Sauron sich bei den Elben einschmiedet. Wie er sich da sozusagen.
Der war gut.
Wie er sich einschmeichelt und mit ihm die Ringe schmiedet. Und all das sozusagen immer unter dem Vorwand, er ist nicht Sauron und wie würde sich das ausdenken und wie wird das alles sein? Und dann wird diese ganze Handlung, er wird lange unter ihnen leben und die Ringe der Macht schmieden und am Ende merken sie, wer er ist und dann schmieden sie erst die drei Ringe der Elben, damit er da keine Finger mit im Spiel hatte. Und dann wird das alles in einem halben Satz abgetan. Nimm es als ein Geschenk. Und das war für mich eine Katastrophe. Also unabhängig jetzt davon. Also das ist jetzt mal für jemanden als Fan. Ja, also für mich als Fan war das die Katastrophe. Für mich als, ich sag mal, ich schaue mir eine Serie an und kenne nichts über die Vorgeschichte, muss ich auch sagen, ist das come on. Also es ist so, in Folge 8 erleben wir sozusagen so viel auf einmal, was sich alles ändert, was man davor durchaus ein bisschen spannender,
du erlebst in Folge 8 das, was eigentlich interessant ist.
Ja, genau.
Also, und dann in 10 Minuten, also.
Richtig.
Ich kann dir da schon beipflichten, wobei ich kann verstehen, warum sie es nicht wie in der Vorlage gemacht haben, weil du kannst halt, also mal angenommen, du hättest diese Anatar-Figur präsentiert, da musst du es ja so inszenieren, dass die Elben nicht drauf kommen, ja, dass Galadriel und Elrond trotzdem irgendwie misstrauisch sind, ja, aber dass du als, also es muss als Zuschauer für dich ja trotzdem irgendwie rüberkommen, dass mit dem was nicht stimmt, aber du kannst es nicht genau zuordnen. Und das funktioniert, also da ist halt die Frage dann, ob das vom Medium Buch hier dann in Serie übertragbar ist. Also deshalb haben sie das mit Halbrand, glaube ich, gemacht.
Das ist genau die Krux. Kann diese Schwarz-Weiß-Welt sozusagen so rübergebracht werden in der Serie, wo es sozusagen eigentlich ja Entwicklung, und wir haben ja hier eine Entwicklung, Halbrand ist Sauron und offenbart sich als solcher, aber hätte man das anders machen können. Und da fehlt der Serie der Mut. Das muss man einfach sagen. Da fehlt der Serie der Mut. Und die hätten, also ich habe mir selber überlegt, wie hätte ich es gemacht? Ja, und ich bin jetzt kein Geschichtenerzähler. Aber ganz ehrlich, nimm einen menschlichen Schmied, ja, der schon immer die Elben bewundert. Und lass ihn zu einem der besten Schmiede werden, und dann hat er einen Konkurrenten, der neu ist im Ort. So. Und die beiden sind halt einfach gute Schmiede, und dadurch werden die Elben auf sie aufmerksam. Und dann hast du einen Menschen, an dem du dich orientieren kannst. Der neue Typ, der dazukommt, ist natürlich Sauron. Und die beiden gehen dann zusammen zu den Elben, und dann erleben die Elben und können wir auch mal was von der elbischen Kultur kennenlernen. Und dass vielleicht Elben nicht die ganze Zeit unter Bäumen sitzen und irgendwelche vermummten weiblichen Elben räumen dann irgendwelche Sachen weg oder überbringen irgendwelche Botschaften, sondern da hätte man was machen können draus. Da hätte man Intrigen, da hätte man den Neid und was weiß ich, auf einen Celebrimbor, der sozusagen was weiß ich, was alles erschaffen hat und wie sie umeinander sozusagen kämpfen und was machen wollen und dann halt sozusagen aus der Sicht von zwei Menschen, mit denen man dann auch eine Welt kennenlernt. Aber das ist, also, und dann hättest du sogar auch noch sagen können, er kommt aus den Südlanden und parallel dazu kommen ein paar Orks und machen die Südlande platt. Also so jetzt mal, um in deren Geschichte hier zu bleiben, da hättest du viel machen können. Stattdessen nehmen sie diesen Weg. Und ich hatte lange Zeit die Hoffnung, Halbrand ist ein Nazgul als König des Südens, wird später von Sauron verführt. Perfekt. Das wär,
schöne Idee.
War für mich die schönste Idee, mit der ich mir Halbrand erklärt habe. Und wurde dann bitter enttäuscht. Also ich habe auch ein bisschen das nicht sehen wollen, weil es für mich zu platt gewesen wäre. Wer sonst soll Sauron sein, in Anführungszeichen? Außer natürlich der Meteoritenmann. Aber da habe ich nie dran geglaubt. Punkt. Ja. Trotzdem, das war sozusagen, sollte ja quasi, indem die Eminems behaupten, er sei Sauron, und damit war auf einmal, oh mein Gott, er ist doch Sauron. Aber das ist eben genau das. Und dieses Mystery Box Ding ist eh ja eigentlich ein Stück weit der Kern, um die alles herum kreist. Ganz mutig wäre gewesen, wir erleben Sauron von Anfang an und erleben mal die Geschichte aus seiner Perspektive. Das wäre ganz krass gewesen. Und dann mal zu erleben, quasi erst der Gebrochene nach dem Krieg mit von Morgoth versucht, der war ja zeitweise, heißt es auch in der Vorgeschichte, reumütig gewesen, hat überlegt, seine Taten zu bereuen, hätte sich dann aber sozusagen in den Schlamm werfen müssen vor den Herolden der anderen Götter, die eigentlich unter ihm sind, seines Erachtens nach, und dann hat er es nicht übers Herz gebracht und ist doch wieder kriegsgrämig und eher böse geworden. Aber das ist ja trotzdem etwas, daraus hätte man was machen können und dann auch mal wieder die Elben in einem anderen Licht darstellen, die vielleicht sozusagen so eine Entschuldigung nicht annehmen wollen oder was weiß ich was. Wäre sehr mutig gewesen aus Saurons Perspektive und überhaupt nicht sozusagen zu sagen, das könnte ja sein, sondern von Anfang an zu sagen, das ist er und wir sehen gerade, wie er sich einschleimt und versucht, die Ringe zu schmieden. Aber wer ist bei 1 Milliarde einfach ein zu hohes Risiko und deswegen geht man auf Nummer sicher? Ist so, ist einfach zu hohes Risiko, geht man auf Nummer sicher und verpasst der ganzen Welt noch ein paar Haarfüße.
Und man traut vor allem auch dem Publikum nichts zu.
Ja.
Weil, ganz ehrlich, also ist dir das finde ich auch so interessant an der Diskussion um die Serie. Ist dir das mal aufgefallen, dass man, also ich weiß nicht, wie es vielleicht aus deiner Wahrnehmung heraus ist, aber für mich wurde bei dieser Serie, zumindest jetzt bei der ersten Staffel, kaum eigentlich über die wirkliche Handlung in Anführungsstrichen gesprochen. Sondern eigentlich nur über zwei Sachen. Wer ist Sauron? Wer ist der Meteoritenmann?
Ja. Und das sagt doch schon alles. Das ist reines Mystery. Man sucht nur die Mystery dahinter und über die Handlung wird nicht gesprochen. Aber da siehst du auch, wie hohl die Handlung ist. Also man kann ja Konflikte haben und was weiß ich, aber die sind alle so oberflächlich und auch alle so recycelt. Nehmen wir die Südländerin, die mit einem Elb was hat. Das ist das Gleiche wie Arwen und Aragorn recycelt und es ist voll schwach und tritt total sofort in den Hintergrund und da ist nichts weiter da an Spannung. Dann Isildur, der Vaterprobleme hat und sich da beweisen muss. Übrigens das Gleiche mit Durin und Ding. Das ist auch so oberflächlich angeschnitten.
Gut, die mit zwei, seiner Schwester, die völlig überflüssig ist.
Ja, natürlich, wie immer. Aber dafür erwähnen wir Anarion nur mit einem halben Satz, weil
das war
der eigentliche Bruder, der später, wollen wir jetzt nicht spoilern, aber egal, das ist auch so eine Sache. Es gibt keine Konflikte, an denen wir uns irgendwie reiben, sondern es ist reines Effekthascherei mit Mystery-Boxen, die dann auch noch richtig schwach sind. Und es sind Mystery-Boxen, die einfach wunderschön verpackt sind und das ist alles. Und das ist die Katastrophe. Also, eine.
Ja. Wobei ich jetzt sagen würde, ich würde nicht sagen, dass die Serie keine Konflikte hat. Ich würde eher sagen, dass sie die nicht angemessen, also die baut die nicht gut auf, die entwickeln sich nicht und die werden dann sehr, sehr schnell beiseite geschoben. Ich hau mal ein Beispiel raus, was die Elben angeht. Also da habe ich mir wirklich an den Kopf gefasst und das ist für mich auch mit das Schwächste überhaupt. Und zwar dieser ganze Plot um Mithril und die Elben, die praktisch jetzt merken, dass ihre Akkus alle sind und zwischendurch habe ich mir echt vorgestellt, dass sie sich alle wie so eine Powerbank alle jetzt so ein Stück Mithril um den Hals hängen.
Das ist also, so ein Schwachsinn. Das ist ich wäre darauf noch gekommen als das größte Ärgernis, neben jetzt den ganzen Sachen. Aber die Mithril-Geschichte mit dieser Vorgeschichte, ein Balrog und ein Elb, gut, das ist eh Quatsch. Aber der Punkt dann trotzdem, dass Mithril diese Sache zugestanden wird, und wie es sich da einfach vollkommen von Herr der Ringe entfremdet, obwohl es sich da die ganze Zeit drauf bezieht. Also, bestes Beispiel, oder das war auch so ein Ärgernis. Also, dass sie klopfen da durch den Stein und dann kommen sie genau zur Ader, wo Mithril ist. Ja, also genau da kann man Mithril abbauen. Aber genau in der Höhle, ein paar Stockwerke tiefer, ist schon der Balrog.
So. Ja,
man sieht noch, wie Gandalf durch die Stollen durchgeht im Herr der Ringe und darauf verweist, dass der Reichtum von Khazad-dûm sozusagen auf Mithril aufgebaut ist. Und es hieß immer, sie haben zu gierig und zu tief gegraben. Also es hat eine Zeit gedauert, aber das ist die erste Höhle, in die sie stoßen und da wartet gleich der Balrog. Das ist eine Katastrophe. Und natürlich die Wirkung von Mithril. Ganz ehrlich, ich zweifle an den Elben. Wo ist denn bitte die große Magie der Elbe, wenn sie einfach nur Mithril sozusagen zu Ringen verarbeiten? Also so die ganze Magie wird eigentlich nur durch Mithril erklärt und die eigentliche Elbenmagie, wenn wir uns anschauen, keine Ahnung, wie Frodo Arwen wahrgenommen hat als dieses erleuchtete Wesen und das, was Elben quasi in all ihrem Sein und Tun machen, wenn sie, egal was sie machen, fließt immer Elbenenergie und Magie in die Dinge, die sie tun, sei es das Seil aus der Herr der Ringe, sei es Lembas Brot, das dich satt macht, was weiß ich, das ist es in allem Wirken und Streben. Aber in dieser Interpretation erlebt man eigentlich einen Schmied, der sagt, ich will irgendwas Tolles bauen, hab keine Ahnung, was ich machen soll und ich brauche Mithril, ich lasse mir jetzt mal Mithril holen von den Zwergen und da braucht es nur einen, so einen kleinen Klumpen Mithril und daraus machen wir die krassesten drei Elbenringe und ist denn das für eine Scheiße?
Er lässt sich vor allem von Halbrand wirklich die Basics der Schmiedekunst beibringen. Ja. Und das ist dann Saurons großer Beitrag zum Schmieden der Ringe, ey.
Es ist eine Katastrophe. Das ist echt eine Katastrophe. Und auch dieses, dass das Blatt sofort geheilt wird, indem Mithril daneben ist. Weißt du, im Herr der Ringe, Elrond hat einen Ring, Galadriel hat einen Ring. Klar, das sind Bruchtal und Lothlorien, die Städte, wo das Gute noch irgendwie herrschen kann. Aber jetzt überleg mal, wie Frodo mit seinem Mithril-Harnisch durch die Welt geht. Da muss doch um ihn herum alles auf einmal erblühen. Wie Buddha da über den Boden geht und überall kommen Lotusbluten raus. Der hat so viel Mithril auf seiner Brust. Das ist doch der Meistermagier. Das ist so ein Quatsch. Also, tut mir leid. Sie versuchen sich natürlich irgendwie eigenständig von der Ringe zu lösen und das auch durchaus mit der Mithril-Geschichte, die halt nicht vereinbar ist mit dem Herr der Ringe, aber das ist so ein Quatsch.
Wobei ich da mal in die Bresche springen muss, ja, also auch wenn es völlig von der Lore abweicht, aber ich fand diese, sag ich jetzt mal, alternative Entstehungsgeschichte von Mithril, also für sich betrachtet, also dieser ganze Plot, den finde ich furchtbar und ich bin froh, dass er schon abgefrühstückt ist, aber diese Legende dahinter, die war zumindest was so auch in Tolkien hätte stehen können, finde ich.
Aber also, es hatte einfach nur den Schauwert, dass wir einen Balrog sehen, das war das Einzige.
Ja, in 300 Optik. ja, das, aber damit kommen wir vielleicht generell mal zu den Schauwerten.
Ja, gerne.
Die Serie ist ja wirklich hochwertigst produziert. Das kann man ja nicht bestreiten. Und es gibt ja auch wirklich imposante Bilder. Also ob wir jetzt Numenor haben, was wirklich, da ging mir wirklich das Herz auf.
Um Samwise zu zitieren, ein Augenöffner, keine Frage.
Genau, ein wahrer Augenöffner. In dem kann man natürlich auch sehr gerne reinhören in unsere Recaps beim Tele-Stammtisch. Ich glaube, in den ersten beiden Folgen haben wir da eine eigene Kategorie, ein wahrer Augenöffner. oder auch hier Casaduma, so Moria. Ja. Aber da ist mir auch, oder Eregion auch, aber da ist mir auch aufgefallen, so mit zunehmender Laufzeit, dass irgendwie die Inszenierung diese Serie kleiner macht, als sie ist, beziehungsweise daran hindert, wirkliche Größe auszustrahlen. Weil es ist so, du hast diese schicken Establishing-Shots, die sehen zum Niederknien toll aus. Also wirklich Numenor. Dagegen wirkt Minas Tirith fast wie Numenor auf Wish bestellt.
Ja.
Aber das Ganze wird dann irgendwie, also das hat mich von Anfang an irritiert. Das wird so einer typischen Fernsehdramaturgie unterworfen. Ich meine, diese Serie, die ist im Widescreen gedreht, die will förmlich Kino-Feeling verströmen. Die PVs, weiß gar nicht, ob dir das überhaupt bekannt ist, die ersten beiden Folgen, die wurden der Presse ja tatsächlich im Kino gezeigt.
Ja.
Und dann hast du wirklich, wie gesagt, du hast diese mega schicken Establishing-Shots und dann Cut zu Studio-Innenaufnahmen in 90 von 100 Fällen.
Ja.
Und das ist wirklich so, das ärgerlich. Ist, also, das,
es ist einfach
das
ärgerlich.
Mag jetzt fies klingen. Ja, das ist fast Sitcom-Dramaturgie.
Und es ist faul. Also,
wirklich.
Ich finde es unglaublich faul. Ich habe das Gefühl, die haben bei jedem dieser Sachen haben sie eine große, tolle Einstellung. Das ist das erste Mal Khazad-dûm, das erste Mal Numenor. Gut, später auch nochmal Numenor, aber trotzdem, also Khazad-dûm ist da ein perfektes Beispiel. Einmal schön reingekommen, wir sehen, wie sie in dem Sonnenschein ihre Pflanzen anbauen. Wir sehen, also es ist einfach wunderschön. Und dann, danach ist es nur noch Kammerspiel und es wird nie mehr so gezeigt wie am Anfang. Und es wirkt so nach dem Motto, hey, zack, jetzt kommt als allererstes hier der Augenöffner, damit alle sagen, boah, wie toll das ist. Und später brauchen wir uns keine Mühe mehr geben. Später machen wir alles schön im kleinen Kammerspiel. Und damit geht so viel verloren. Und was ich einfach mal gerne gehabt hätte, war einfach mal eine Kamerafahrt durch die Höhlen und dann durch ein Fenster und dann in das Gemach von Durin hinein. Und wir sehen
mehr Dynamik voll, ganz einfach
genau.
Im Raum.
Genau. Ja. Und das ist auch das Problem bei den Elben. Wir sehen einfach nur ein paar schöne Bäume und das war's. Und ja, das ist schwierig. Klar, okay, aber vergleich mal bitte diesen einen Baum in Lindon, unter dem wohl sich alles abspielt, neben Lothlórien aus Herr der Ringe. Das ist ein Weltenunterschied. Und ich kann es nicht nachvollziehen bei einer Milliarde, wie man das machen kann. Also
es sieht auch sehr nach Studio aus, die Szene da.
Genau, Lindon. Und das ist tragisch. Wie viel Geld man dahin blättert, um es dann so zu nutzen. Und du hast vollkommen recht, das ist genau das, was meine Frau meinte eben. Und wegen, das wird dann zu so einem Telenovela-Ding. Also, das bei den Südlanden, ich kann das super nachvollziehen. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn im Hintergrund Herkules einmal durchläuft. Also hier, Kevin Sorbo oder was weiß ich was, oder Xena noch besser, ja. Also, das ist wirklich, ja. Ganz, ganz schwierig. Und das finde ich auch, ist auch wieder inhomogen. Diese großen Shots versus diese kleinen Kammerspiel-Dinger, wo überhaupt keine Dynamik mehr ist. Das ist wirklich auch, daran krankt die Serie genauso.
Du hast eigentlich da auch schon die beste Szene angesprochen, hier Khazad-dûm, wo Elrond da reinkommt, auf dieser Brücke. Wo ich dann das nochmal gesehen habe, da ist mir das dann wirklich bewusst geworden. Das hat so ein bisschen was von, als ob der an so einem gigantischen Schaukasten vorbeigeht. Also wie
im Museum.
Ja, genau, wie im Museum, als wenn er eine unsichtbare Scheibe wäre. Er darf sich das angucken, das sieht toll aus von Weitem, aber er darf auf keinen Fall dahin gehen und erst recht nichts anfassen.
Genau.
Das ist so, und das zieht sich durch die ganze Serie, dass du, also auch hier zum Beispiel, auch wieder Khazad-dûm, da ist die Szene, wo Durin und Elrond da diesen Steineklopper-Contest machen. Und dann soll ihn Durin nach draußen begleiten und ist dann wirklich Cut, sie stehen im Aufzug.
Ja.
Mein Gott, ich möchte sehen, wie die wirklich so Walk Ganz and genau. Talk durch die Minen gehen, im Hintergrund machen Zwerge irgendwas, was weiß ich. Das wirkt alles total leblos an der Stelle.
Und was hat man sich gewünscht? Was hat man sich gewünscht? Man hat sich gewünscht, hey, wir kennen Moria. Und ganz ehrlich, das Herr der Ringe Moria, wo kein einziger Zwerg lebt, ist noch immer der größere Augenöffner als das. Aber wir wollen es belebt erleben. Wir wollen überhaupt auch mal die Kulturen kennenlernen. Stattdessen sind das drei Zwerge, die wir kennenlernen, die sich unterhalten: Mann, Frau und Vater. Das ist austauschbar ohne Ende. Das ist nichts Besonderes. Du lernst da keine, okay, sie besingen den Stein. Wow. Aber nein, aber ganz ehrlich, es gibt kein Kennenlernen der Kulturen, kein Shot, wo man sozusagen mal wieder durchgeht und sieht, wie die Zwerge sonst so leben, außer diese Anfangsszene. Das ist lebloser als Moria.
Wobei ich sagen muss, dass Moria, vor allem die Chemie zwischen Elrond und Durin, die hat für mich funktioniert. Auch die Frau von Durin, Disa, also diese Zwergenprinzessin, die haben schon eine schöne Chemie. Also da gab's da dann auch diese Szene, wo die irgendwie in der Behausung von denen sind, Wohnung in Anführungsstrichen. Und das war somit die beste Dialogszene, fand ich.
Haben wir die Kinder gesehen?
Die zeigt man immer nur, obwohl, ach ja, es ist ein, Ich finde es einen ganz netten Zug, dass man die halt immer nur so von Weitem zeigt und mit diesen riesigen Masken.
Okay, also ich fand auch den Durin Elrond, das war, weil Elrond kann da menscheln. wenn er sich
ein Elb kann menscheln.
Ja, genau, ein Halbelb. Da wird Elrond nahbarer durchaus und Durin sowieso, weil er verletzt ist von seinem Freund. Das ist tatsächlich, was Dialoge anbelangt, fast die stärkste Szene. Und
mir gefällt auch das Verhältnis durchaus. Also da muss man die Lore natürlich auch über Bord werfen, weil zur Info, Durin, der Zwergenkönig, ist ja, oder der Zwergenvater Durin ist ja jemand, der immer wieder geboren wird. Insofern dürfte es keine zwei Durins zum gleichen Zeitpunkt geben und die wären auch nicht Vater und Sohn. Aber das, ja gut, das kann ich durchwinken, das ist okay. Ich muss auch sagen, also den hier Peter Mullen als Zwergenkönig fand ich gar nicht schlecht, da hätte ich gern noch viel mehr von gesehen.
Ist ja fast der größte Name von den Schauspielern her, oder?
Ja, tatsächlich. Also man kann ihn allerdings wirklich kaum erkennen.
Nee,
also,
tatsächlich. Ich war total überrascht, als ich irgendwann mal bei einer Pause auf einmal oben das erkenne. Da kommen ja immer bei Amazon die Schauspieler rein. Und da dachte ich, der ist das, Tatsache. Ja.
Ich würde aber gerne noch auf einen Aspekt kommen, den ich, weil du ja meintest, dass man wenig von der Kultur wirklich kennenlernt.
Ja.
Ein Aspekt, der mir wirklich gefallen hat und der auch dieses gut-böse Schema aufbricht, was mir wirklich eigentlich zusagt. Mhm. Also, was mit Abstand am meisten gelungen ist an der Serie, sind die Orks und die Figur Ada.
Ja.
Also aus meiner Sicht.
Ich kann nicht nachvollziehen. Wobei Ada auch ein Stück weit natürlich leider auch Mystery Box Futter ist. Also zeitweise, wer ist er? Und also, dass er da am Ende einer Folge wiederkommt als großer Twister, als großer Twist, was wir erwarten, oh, wer ist es? Ist es jetzt vielleicht endlich Sauron? Nein, es ist nicht Sauron, es ist nur Ada. Es ist. Aber ja, ich fand den Gedanken, dass ein Elb sich für die Orks einsetzt, war spannend. War in Anführungszeichen sogar mutig. Ja, versandet so ein bisschen in dem Südlande-Plot, weil er einfach, man weiß, er ist nicht Sauron und er gefühlt wird auch keine Gefahr für Sauron aus für Sauron sein, denke ich.
Ja. Also das ja, dass so er praktisch so ein Konkurrent ist, den Sauron dann jetzt ausschalten müsste in Staffel 2. Mhm. Dass er sich dann irgendwie die Orks untertan macht. Also ich muss sagen, also Ada ist für mich der beste Charakter der ganzen Serie.
Okay. Kann ich fast insofern, nachvollziehen,
ja. Ja, also ich meine, es ist ja, hast du den Schauspieler erkannt?
Ja. Benjen Stark.
Ja,
wir haben uns alle gefragt, was er gemacht hat, während er in den Nordlanden nicht da war. Jetzt wissen wir es.
Ja, ich meine, da war ja auch am Ende. Ich meine, gut, da kam er rein und war dann die Benjen Ex Machina.
Jein, aber was stark war, dass er so ein bisschen aus Galadriel die Extremistin rausgekitzelt hat. Diesen kurzen Dialog, wo Galadriel sich so reinsteigert, dass sie quasi alles mit Stumpf und Stiel ausrotten will und da was sehr Dogmatisches bekommt und was sehr, also dieses Ausrotten, ne? Hört man immer.
Das war der Punkt, wo ich mit Galadriel wirklich, also wo ich mir wirklich gedacht habe, wissen die Macher, was sie da gerade tun?
Ja, aber also, das ist ja eigentlich fast spannend.
Also, ja, natürlich.
Man könnte daraus was machen. Man könnte was daraus machen, wenn diese Welt nicht ganz klar in Schwarz und Weiß aufgeteilt wäre und eigentlich die weiße Seite sagt, ja, hat ja recht. Nun, das sind ja alles andere. Das ist ja das Grundböse. Ein Ork ist was Grundböses. Hab noch nie einen netten Ork gesehen. Und hier der böse Elb auch genauso, so in Anführungszeichen. Und deswegen hat die ja vollkommen recht, die alle umzubringen. So. Weil die wollen ja nur Böses. Weil das ist ja böse. Also das ist so seiner Definition. Also diese ganze Handlung ist von dieser Definition der guten und der schlechten Seite einfach unterjocht. Und dadurch entsteht leider kein richtiges Konfliktpotenzial, dass man sagen könnte, hey, da ist ein grauer Charakter, da kann ich, klar, bei dem Ada kannst du es nachvollziehen, er ist halt ein Sympathisant mit den Ochsen, will ihm eine Heimat geben. Schön, schöner Gedanke. Aber tut mir leid, die Ochsen trotzdem noch immer die Fiesen und Bösen. Und es ändert sich nichts daran, dass die Weltanschauung sich da ändert, oder?
Ja, wobei, ich meine, also es ist ja selbst in der Lore auch verankert, dass, also zum einen hat sich Tolkien ja nie so wirklich festgelegt, was so die Ursprünge der Orks angeht. Also da gibt's ja so viele Widersprüchlichkeiten in den Büchern. Mhm. Peter Jackson hat sich ja so auf das Gängigste gestützt, was auch dann die Serie aufgreift, dass eben die Orks aus verstümmelten Elben gezüchtet wurden oder eben, also sind ja letzten Endes eine Verballhornung der Schöpfung durch Morgoth. Ne? Mhm, genau. Da ist ja auch ganz stark dieses Motiv, dass aus Tolkiens Sicht das Böse eigentlich nicht selber erschaffen, sondern eigentlich nur Vorhandenes verderben konnte. Ich fand das spannend und also auch halt, dass sie jetzt auf die Origin der Orks gehen und generell, also die Orks, also dafür springe ich wirklich in die Bresche. Die Orks sind toll in der Serie.
Ja.
Die gefallen mir richtig gut. Da sind sie zurück zu Masken, klassischem Make-up etc. Und vor allem dann auch in Massenszenen, da musst du wirklich mal gucken, da sieht kein Ork aus wie der andere. Mhm. Also da haben die wirklich richtig Arbeit in das Design und die Kostüme gesteckt.
Ja.
Das muss man honorieren. Also wirklich, für mich sind die Orks und Ada, das ist das Beste an der ganzen Serie. Wirklich.
Ja, also das kann ich super nachvollziehen. Die Orks haben mir auch sehr, sehr gut gefallen, auch dass sie diese weißen Kapuzen tragen, um sich vor der Sonne zu schützen. Fand ich einen schönen
Aspekt. Kam auch nie so zum Tragen, ne? Wobei sie es hier auf die Spitze getrieben haben. Wir haben die ja schon fast von Vampiren.
Ja, stimmt. Aber das sollte natürlich auch Adas sein Wunsch, denen eine Heimat zu geben mit einem verdunkelten Himmel. Das ist natürlich ja, dem geschuldet. Ja. Aber das, ja, stimmt. Hatte was Vampirartiges, hast du recht. Aber fand ich trotzdem eigentlich gar nicht schlecht. Hat mir gut gefallen.
Das war noch mit so das Beste, aber bei mir hat sich dann, also insbesondere, du hast ja diese Szene mit Galadriel angesprochen, das war ja wirklich eine starke Dialogszene
an
für sich.
Ganz genau.
Aber da war wirklich so, wo ich mir dachte, also wie Galadriel sich da äußert, ihm gegenüber, also den Orks auch jegliches Recht auf Existenz abspricht.
Genau.
Also das ging schon wirklich, also das mag jetzt zwar hart klingen, aber es ging schon ins Faschistoide, was sie da absolut. Von sich gegeben hat.
Absolut. Und das ist eben die Welt, in der das in Ordnung ist. Weil Orks böse sind. Das ist das Grundproblem der Schwarz-Weiß-Welt von Herr der Ringe, meines Erachtens. Und weswegen du ein Riesenproblem mit der Serie hast.
Ja, obwohl, wie gesagt, also Tolkien hat nie. Also es ist, in der Lore heißt es nicht, dass die Orks durch und durch böse sind. Die sind ja auch eher erfüllt von, also letzten Endes sind die eigentlich ein Gefäß für den Willen Saurons oder auch Morgoths. Mhm. Sie werden ja auch davon gelenkt. Das ist ja auch ganz präsent in den Peter Jackson-Filmen und auch dann eben in den Büchern, dass sobald sich Saurons Auge abwendet, da im Finale und dann zum Schicksalsberg schwenkt, dass dann die Orks ihren Kampfeswillen verlieren. Mhm. Na? Also der Wille, der sie antreibt. Und natürlich, also sie dienen ja Sauron, das muss man ja auch sagen. Und deshalb macht es dann im Hinblick auf das, was wir vielleicht auch in Staffel 2 dann zu Gesicht kriegen, schon irgendwo Sinn. Die dienen ja Sauron letzten Endes auch aus Angst. Und also eigentlich verachten sie ja sogar Sauron, aber zugleich fürchten sie ihn auch.
Ja.
Das passt hier schon gut rein. Also wie gesagt, da sehe ich noch Potenzial. Ansonsten.
Aber es ist spannend, oder? Also der Aspekt quasi gerade, dass sie damit gepunktet haben mit so einer Figur wie Ada, lässt eigentlich den Gedanken, dass sie sozusagen eine Serie um Sauron herum hätte eigentlich gut funktionieren können.
Durchaus. Sie versuchen ja auch Sauron. Also das muss ich der Serie auch anrechnen. Ich würde es so formulieren, sie machen aus Sauron. Also aus der, in Anführungsstrich, Figur Sauron, das ist ja nicht mal eigentlich wirklich eine Figur, sondern eigentlich eher eine dunkle Macht, so gesehen. Aber sie schaffen es daraus, oder sie wollen daraus wirklich einen Charakter machen. Mhm.
Das stimmt.
Der ja auch und, ist. Darüber haben sie, also vielleicht haben sie ihm auch tatsächlich so Gestalt gegeben durch sowas wie Halbrand. Das sind nette Ansätze. Ich muss auch sagen, also, weil du das Finale ja wirklich absolut furchtbar fandest, ich mochte das tatsächlich, wie er Galadriel umgarnt und wie er sie dann irgendwie durch verschiedene, ja, irgendwie hier Zerrbilder ihrer Erinnerungen treibt und sowas.
Ja, das war auch tatsächlich das Stärkste. Das war das Stärkste am Finale, fand ich auch.
Ja.
War aber auch wieder der krasseste Herr der Ringe-Bezug. Anstelle eines dunklen Herrschers hättest du eine Königin. Also Galadriel Spiegel. Finde ich, ist auch wieder so, damit haben sie sich auch wieder keinen Gefallen getan. Also da das ist auch wieder totaler Prequel-Charakter.
Ja, sie auf der anderen Seite, also sie, ich meine, ja, also klar, man kann es jetzt als Member Barry verschreien, aber sie machen es zumindest an den richtigen Stellen. Also es macht schon irgendwo Sinn. Ich meine, es ist ja dann auch die Szene, wo sie sich da beide in dem Wasser spiegeln. Mhm. Und es ist ja auch noch mal starkes Motiv, Galadriel spiegeln. Ne? Das muss sein, das ist eine grandiose Einstellung von den beiden da.
Ja, durchaus. Also die Szene ist toll, aber Frage, tun sie sich damit einen Gefallen wieder? Na, also das ist so ein bisschen, ich hätte es doch als Prequel belassen und dann wäre alles wunderbar. Hinsichtlich dieser Sachen, meine ich. Ja, also es ist natürlich nicht alles wunderbar, aber
nee, also ich muss da sagen, vielleicht, also ich tue mich ja auch schwer mit der Serie. Sie ist auch insgesamt, also ich glaube, für dich ist sie noch die deutlich größere Enttäuschung, so alles in allem. Für mich hängt sie halt so ein bisschen. Also es gab so Folgen, wo ich mir dachte, oh, jetzt geht's doch mal voran und dann brauchen wir trotzdem irgendwie zwei Folgen, wo sie dann überlegen, ob sie jetzt in Numenor Säge setzen oder nicht. Generell, das will ich mal kurz umreißen, Numenor hat mir eigentlich gefallen. so, also von der Optik von Figuren her, also Miriel fand ich nicht schlecht. Ich fand Farazon ist eine wahnsinnig spannende Figur, die überhaupt nicht richtig zum Tragen kommt. Da versuchen noch sie nicht. Auch wieder einen auf Game of Thrones zu machen.
Ja.
Aber das wirkt halt auch wie Teaser für Staffel 2. Ne? Mhm.
Richtig, richtig.
Und dann haben sie da noch, ja, weiß nicht, diesen Filler-Plot um Earien und die Daddy-Issues von Isildur und wir können es jetzt alles gar nicht so umreißen. es ist, also um's festzuhalten, für mich steckt die Serie so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit fest. Es gibt manche Sachen, die haben mir gefallen, aber ja, angesichts dieses Markennamens und des Budgets und der Erwartungshaltung ist mittelmäßig schon ja eine mittelschwere Enttäuschung irgendwo, ne?
Genau, also so vom, ich würde jetzt auch einfach noch mein Fazit abgeben.
Mhm.
sozusagen genau. Zum Schluss kommt. Als Fan ist es eine große Enttäuschung. In Anbetracht des Budgets ist es eine Enttäuschung, aber keine allzu große. Und ich glaube, als Betrachter einer Serie, der sozusagen kein Herr-der-Ringe-Background hat, ist es auch nicht das, was man sich vielleicht erhofft hat. Es ist kein Mut in der Serie, was Neues zu wagen. Es ist viel verschenktes Potenzial hinsichtlich Kernhandlungen, die sozusagen mit einem halben Satz verschwinden, hinsichtlich Nebenhandlungen oder nicht vorhandenen Handlungen, die aufgeblasen werden, ohne einen richtigen Sinn und Zweck. Und also mir erscheint tatsächlich das Mittelerde-Universum für eine Serie fast ungeeignet, aufgrund besagter Gründe hinsichtlich der Komplexität der Charaktere und der Welt und wie sie beschaffen ist. Und und ich selber bin tatsächlich enttäuscht, sozusagen viele Einblicke in Kulturen und sowas nicht gehabt zu haben. Und natürlich, dass die Zwerginnen keine Bärte tragen.
Obwohl dieser hat einen Bartansatz.
Hat sie?
Ne?
Echt?
Ja, hat sie. Ja. Man muss man mal so gucken, so an der Seite, okay. Wie nennt man das? Nee, Geheimratsecken ist was anderes, egal.
ich werde in einem Rewatch, ich werde es auch weiterschauen, komme ich gar nicht raus aus der Nummer. Aber dann werde ich in einem Rewatch vielleicht nochmal draufschauen. Und als letztes noch ein Fun-Fact, den ich noch loswerden wollte, bevor ich an dich abgebe fürs Schlusswort. Ich finde es einen witzigen Fun-Fact, dass der Aramayo es schafft, wenn man sich daran zurückerinnert, wie in Herr der Ringe Boromir und Elrond sich gegenüber sitzen, dass Aramayo in beiden Versionen sozusagen den Jungen spielen können. Zum einen den jungen Ned Stark in Game of Thrones und zum anderen den jungen Elrond. Und er schafft es in beiden Rollen, dass man ihm den abnimmt, finde ich.
Ja.
Obwohl die
definitiv
älteren Versionen echt sehr unterschiedlich aussehen.
Ja, ich muss sagen, also Robert Aramayo ist so einer noch der positiven Aspekte. Also wie gesagt, Elrond und Durin haben mir eigentlich sehr gefallen. Der Plot um die ist halt so.
Ja.
Ja, was man noch vielleicht abschließend sagen kann, also du meintest ja schon, du guckst trotzdem Staffel 2, ich werde sie auch schauen, es wird ja jetzt wohl auch sehr lange dauern, also es gibt Vermutungen, dass das erst im Frühling 2025 weitergehen könnte, frühestens irgendwie Herbst 24. Ich werde es auch weiterschauen, man wird auch nicht dran vorbeikommen. Aber sagen wir so, 2025, dann ist House of the Dragon wahrscheinlich schon fast vorbei. Und also, man muss jetzt beide Serien, das kann ich auch nochmal sagen, man muss beide Serien auf keinen Fall miteinander vergleichen. Aber sagen wir so, sie haben sich keinen Gefallen getan, das wirklich als Kampfansage an HBO fast zeitgleich zu releasen. Ne? Mhm. Weil dadurch wird es nun mal unweigerlich miteinander verglichen und wenn man beide Serien schaut, dann ist das schon ein frappierender Unterschied, vor allem wenn man das Gefühl hat, dass die andere Serie, die keine 60, sondern nur 15 bis 20 Millionen Budget pro Folge veranschlagt hat, dass die deutlich besser aussieht in einigen Aspekten. Aber das muss ich jetzt nicht weiter ausführen.
Muss ich auch noch sehen. habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Ich muss es noch sehen. Also ich habe kurz angefangen, aber dann war es meiner Frau zu blutig, deswegen ich muss das noch alleine irgendwann anschauen.
Ach stimmt, hattest du zu mir gemeint, ja. Ja, genau. Ja, für alle anderen, die es nicht so blutig ist, kann man auch sehr gerne, also ich mache jetzt hier schon Cross-Promotion, weil wir haben auch beim Telestammtisch, kann man gerne mal reinhören, haben wir aktuell wöchentliche Recaps zu House of the Dragon, die zu Rings of Power sind jetzt zu Ende. Und bei House of the Dragon war unter anderem zuletzt auch Stu zu Gast. Damit kann man dann hier vielleicht auch den Bogen zum Anfang schlagen und zum Ende kommen. Ihr könnt uns natürlich da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne schreiben, wie die Serie auf euch gewirkt hat. Was hattet ihr für Erwartungen? Wie haben die sich erfüllt oder nicht erfüllt? Was erwartet ihr euch noch von der Serie? Oder seid ihr eventuell komplett raus? Kann ja auch sein, habe ich auch schon erlebt, dass Leute irgendwie so nach 5 Folgen gesagt haben, nö, ist nix mehr. Lasst uns das gerne wissen. Und ja, ansonsten kann man noch darauf hinweisen, ihr findet den Movie Break Podcast so ziemlich überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, Max.
Ja, danke. Es war meine Freude, dieses, Dominik.
Ja, schönes Gastspiel.
Genau.
Vielleicht in 2 Jahren nochmal, vielleicht dann weniger rantig, wer weiß.
Hoffentlich.
Ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir den Deckel drupp und Stu und Thomas sind dann beim nächsten Mal wieder hier. Keine Sorge, aber ja, wir kommen zurück und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns ganz auf die elbische Art Namarie.